So, wenn die letzten Gäste ihre Plätze gefunden haben, freue ich mich, hier beginnen zu dürfen, pünktlich um 12:55 ungefähr. Mir gebührt heute die Ehre, Sie hier herzlich willkommen zu heißen auf der Vosges-Konferenz im Namen des Vosges e.V. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Schön, dass Sie so gutes Wetter mitgebracht haben. Wenn Sie schon öfter auf der Vosges-Konferenz waren, werden Sie sagen, es ist quasi wie üblich. Wenn Vosges-Konferenz ist, ist schönes Wetter. Wer veranstaltet diese Konferenz? Natürlich einmal der Vosges e.V. Das funktioniert aber alleine nicht, sondern quasi mit Unterstützung natürlich der OpenStreetMap Community und der OSGEO. Und bedanken müssen wir uns als Vosges e.V. auch bei der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und insbesondere beim IFGI, die uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben und die auch kräftig bei der Organisation mitgeholfen haben. So eine Konferenz mit seinen ganzen Ausgaben ist natürlich auch nicht möglich ohne Sponsoren. Zahlreiche Sponsoren, Firmen, die quasi mit Open Source und OpenStreetMap Geld verdienen, sponsern diese Konferenz, stellen sowohl Geldmittel zur Verfügung als auch quasi Manpower, um diese Konferenz auf die Beine zu stellen. Das hier ist einfach mal eine Übersicht. Teil der Firmen davon finden Sie auch unten im Foyer, im Ausstellungsbereich, wo Sie sich quasi nach der Konferenz informieren können. Ich will jetzt auch keine großen Grußworte reden, weil wir gleich auch noch zwei hören zu Beginn, sondern ein, zwei organisatorische Dinge einfach nochmal mitteilen. Zum einen, was zu so einer Konferenz natürlich auch hinzugehört, ist so ein bisschen das Netzwerken, sich mit anderen Leuten unterhalten, austauschen. Und zwar traditionell gibt es da in einer Vosges-Konferenz auch ein Social Event, nennt sich das. Und zwar findet das heute Abend um 19 Uhr statt und kostet 35 Euro und da sind noch knapp 30 Plätze frei. Ich kann das jedem empfehlen, das geht das nochmal in lockerer Atmosphäre zu, kann man sich bei Essen und Trinken unterhalten, neue Leute kennenlernen und vielleicht auch die ein oder andere Frage stellen, die man sich tagsüber nicht getraut hat zu stellen. Dann lebt so eine Konferenz ja auch ein bisschen von der Ehrenamtlichkeit, wie sie organisiert wird. Und wir haben ja beim Registrieren zum Beispiel auch drei verschiedene Möglichkeiten. Man kann quasi auch einen rabattierten Beitrag bezahlen oder kann auch gar nichts bezahlen, wenn man sagt, okay, ich bin Teil der Community. Und was wir halt immer brauchen, sind auch freiwillige Helfer, die zum einen die Sessionleitung übernehmen, die zum anderen vielleicht auch bei dem Videoteam helfen. Das heißt, ich spreche jetzt auch gerade explizit die an, die quasi sagen, okay, wir sind eigentlich umsonst hier, weil wir einfach in Anführungsstrichen nichts gezahlt haben. Wenn Sie Lust haben, einfach sich ein bisschen ehrenamtlich zu engagieren, können Sie sich am Welcome Desk melden und vielleicht einfach eine Stunde oder so oder einen Vortragsblock, wenn Sie sich den sowieso anhören möchten, dann zum Beispiel beim Videoteam helfen. Das sind alles nette Leute, kriegen Sie eine super Einführung. Letzter Punkt, organisatorischen. Am Freitag im Programm in der Closing Session fehlt quasi ein Hinweis. Und zwar gibt es dann in der Closing Session quasi auch eine Art Keynote zum Abschluss von Robert Camara. Es taucht nicht im Programm auf, es wurde vom System nicht richtig erfasst. Da findet aber auf jeden Fall noch was statt. Das heißt, es lohnt sich auch wirklich bis zum Ende zu bleiben. Das Ganze ist ja heutzutage so, dass man, wenn man auf so einer Konferenz ist, eigentlich ja auch so ein bisschen so Social Media mäßig unterwegs ist. Sprich, wenn Sie twittern oder sonst wie unterwegs sind, die Konferenz hat den Hashtag Vosges 2015. Alle Vorträge, die Sie hier sich angucken können, werden quasi live gestreamt ins Internet. Das können Sie sich angucken auf streaming.vosges.de. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für den grandiosen Einsatz für das vom Videoteam. Und später, wenn Sie nochmal was Revue passieren lassen wollen, können Sie das auch auf YouTube angucken, wo Sie dann alle Videos in dem Anschluss finden. Noch als kleines Abschluss-Schmankerl, sage ich mal, sehen Sie hier oben eine Karte, die auch hier vom IFGI von Benedikt Greller erstellt wurde. Hier sieht man die Verteilung der Teilnehmer an einer Vosges-Konferenz. 2014 war die Vosges-Konferenz, na, sieht man fast auf der Karte, sie war in Berlin. Jetzt ist sie in Münster 2015 und 2013 war sie in Rapperswil. Das heißt, man sieht schon einen sehr regionalen Einfluss. Ich freue mich aber über jeden Einzelnen, der hier ist. Und von daher ist es schön, dass Sie alle da sind. Und als nächstes freue ich mich auf das Grußwort des Mitveranstalters oder des Co-Veranstalters, wie auch immer man das nennen mag, vom IFGI.
Okay, so on behalf of the Institute for Genoinformatics and the University of Münster, I welcome you, everyone. So I do, so this is, might be strange, I do actually speak German, and I teach occasionally in German. I just don't do this when the video runs, right? So I just sold my soul, so I will speak a few words in English. The keynote at the end of the conference from Gilberto Camara will probably also be in English, although he's been here, he's from Brazil, he's been here for 2 years and speaks quite good English, I must say. I will say a few words about the Institute, because many of you might not know us very well. So the Institute was founded in 1994, we celebrated our 20th birthday last year. With a symposium and an event. We focus on research and teaching, and we teach actually four courses, a Bachelor of Science in Geoinformatics, German spoken, Master of Science in Geoinformatics, English spoken, a joint master, Erasmus Mundus master in Geospatial Technologies, which we do together with Spain and Portugal, and we have a graduate school for Geoinformatics that is a structured dissertation program. We have three professors currently, so that is me. I work on spatiotemporal modeling. Angela Schwering works on spatial cognition. Chris Cry on human-computer interaction. We have one guest professor, Gilberto Camara, who will use, hopefully you will see on Friday. He's a very, very engaging speaker. He is sort of one of the key persons in Brazil in the open source movement, and he is also in the board of the Creative Commons. So that is that he might have some interesting things to talk about that. And we have one honorary professor, which is Albert Remke from 52 North. We have around 30 staff, 50 student assistants. We have Ben Grader, who is in the back, who are basically organized locally everything, and together with Anne Hitchcock, where is Anne? Is Anne here? Floating around. Anne is upstairs. Oh, hi. Hi there, Anne. Yes. So they were the local organizer, did a lot of work, so that was also our contribution. And we have a talented student group who developed the very cool conference, app. So why are we looking at open software? Why is that of interest? My statement in general is that it's not generally better than closed source software. In many cases, it's not, right? That's not the main point why we do things. The perspective we take is sort of when do we actually require software to be open? And that is, at the cases from my perspective, it's a personal perspective and an institutional perspective. That is when complete transparency is required. That is, for instance, for teaching purposes, right? When I teach my students to write a text, I don't care whether they use Word or LaTeX. When I teach them, you know, how text typesetting systems work, it's better to look at LaTeX than at Word, yeah, for obvious reasons. But also when, for computational scientific purposes, yes, because we need complete reproducibility there, and we need to be able to find out if things are disputed later on, whether what was going on, was it the data, was it the software, was it the hardware that caused problems, or that caused errors, yes? And in particular, this is important when societal issues are at stake, so when we have, like, decisions to be carried by society, for instance, things related to global change. Point three, then, interestingly, implies that it was a mistake to build the GEOS, the Global Earth Observation System of Systems, on open standards rather than on open source. So that is my statement for today. They did that, and that was a mistake, right? So then you might think, you know, aren't open standards any good? Well, you know, they are some good. They have certain properties. They are nice to have and so on, and anything open these days seems to be good, so must standards be, but it's not a complete story. So essentially for the case when transparency of open source software is required, so for instance for teaching science purposes or societal issues, open standards are only good when they follow a proven, mature and open source implementation, and not when they come with some well, either no open source implementation or some toy or crippled or partial implementation or something like that. And that is a point that OGC actually missed. Yes, and that is very regrettable. Like GEOS will not, it will fail. Yes, it's my prediction. When proven and mature and stable open source software implementations are there, then quite often open standards in the terms of formalized, whatever ISO or so standards are no longer needed. Yes, because the software does it, right? We don't need it no longer. So examples are R, Python, PNG, LaTeX, Linux kernel, and so on. These are products that everyone uses daily. Yes, and hundreds of millions of people use daily without having formalized open standard documents explaining what they do. Yes, there's documentation, of course, but not standardized by sort of independent bodies because simply there's no need. And in the spatial, geospatial sort of, you know, environment, we see GDAL and GRASS as examples, and there may be many more, and there may be many projects going on in that direction. So we are on the good track. Yes, we are on the good track. We are developing open source software, and we are in the right place. But if you think of it, sort of how we should do things, yes, then a lot of thinking now goes sort of starting from open standards and trying to do things. The thinking, in my perspective, to be sort of sustainable, should be reversed. We should not think open standards. We should think solving problems, yes? So think extreme, think disruptive, don't think evolutionary. Yeah? So come with a good idea. There was this discussion on OST you discussed last weeks or month about a new standard proposed by somebody which is supposed to be closed or so, and there was actually a very good comment from Howard Butler answering, well, you know, this is good that you complain over everything complaining about this, but do something, right? Come up with a good solution yourself and don't sort of complain if big companies do something that is basically their business to do, right? So come with disruptive ideas. That would be the solution. Where is IFKI and all this? Where is the Institute and all this? We are not very active in FOSGIS conferences. I was by accident once in one in Freiburg where I met Sven. I just saw Sven walking there in the back. And we are also not very active in FOS4G, but we do strongly contribute as an institute to the R community, which is, you know, another community, interestingly, with very little interaction with this community. I don't know why exactly that is. We're not talking about GIS, we're talking about whatever, spatial statistics or spatial analysis, spatial temporal analysis and things like that there. But it's a community. It's a, you know, it's a few orders of magnitudes larger than this one maybe. We contribute with ideas and open source implementations to scientific communities. We contribute with scientific publication on open source software. Yes, I do that as an author. I'm also currently co-editor-in-chief, both for Computers and Geosciences and the Journal of Statistical Software. Letter One, Journal of Statistical Software, is a journal that exists already for 20 years, is open access, has no fees to publish in it, so it's completely independent from any sort of commercial publication system, and it has a very respective impact factor of 5, which sort of many geography-related things never reach. We also contribute through strong ties with 52 North, as ITC, Baron Cubbin was here, also does. And finally, we have Tomasz Bartoszek, who brings the successor. So this is advertisement, yes. We have Tomasz Bartoszek, who brings, with a couple of students, who brings the successor of the Dreieck der Nachhaltigkeit, and also exhibits the Sensebox and presents the work they do with a 3D printer. So that's a lot of hardware-oriented things, and that's all in the basement. So whenever you hang your coat there or go to the bathrooms or so, then don't forget to visit him. Take a look at what he does. So thank you for your attention and have fun on the conference.
Ja, danke für den Vortrag. Als nächstes darf ich nun den Goldsponsor auf der Bühne begrüßen. Das ist quasi jeder hat ja 10 berühmte Minuten oder so, wie war das?
Genau, dafür habe ich das auch gemacht. Ich bin fertig. Nein, genau, mein Name ist Olaf Knopp, ich bin Geschäftsführer der Ware Group und wir sind der Goldsponsor dieser Veranstaltung. Und deswegen haben wir jetzt die Gelegenheit, uns 10 Minuten lang vorzustellen. Jetzt ist es aber so, dass uns erstens jeder kennt und zweitens wir ja nicht die einzigen Sponsoren sind und wir deswegen irgendwie dachten, das ist blöd, uns jetzt hier vorzustellen. Wir reden ein bisschen über freie Software. Jetzt machen das natürlich alle hier. Und deswegen dachte ich, machen wir es ein bisschen interessanter, als das bisher vielleicht war. Es war heute Morgen schon eine Session oder vorhin für freie Software und Open Source. Und deswegen nutzen wir diese Grafik. Die habe ich bei Wikipedia gefunden. Wirklich ein gutes Ding, ganz klar. Also wer sich mit Open Source auskennt, kennt sich da oder findet sich da wieder. Es geht oben links um diese vier Freiheiten, die man hat, mit der Software zu tun, was man möchte. Ich finde es trotzdem ein bisschen schwierig, über diese Grafik zu reden. Und deswegen habe ich mal einen Vergleich gewählt, was eigentlich der Sinn von freier Software ist. Abgesehen vom Freibier heute Abend. Ich habe mir ein Auto gekauft. Also nicht genau das leider, sondern das. Und das ist also ein Skoda Fabia 2, der hat 6.500 Euro gekostet. Der hat Baujahr 2012, 20.000 Kilometer drauf, gute Sache. Und dann haben wir da gesessen, ist für meine Frau der Wagen, und haben Verträge gemacht, haben uns diese Verträge angeguckt und haben so ein paar Sachen gefunden in den Verträgen, die fanden wir irgendwie komisch. Vielleicht haben Sie die auch schon mal gesehen. Da steht in den Verträgen zum Beispiel, dass es nur eine Anzahl an gleichzeitigen User geben kann. Named User hieß der, habe ich noch nie gehört. Vorher, das ist ein bisschen unpraktisch. Wir durften auch nur 100 Kilo in den Kofferraum packen. Also der kann schon mehr, aber in der Lizenz waren nur 100 Kilo drin. Wir durften nur 70 km/h fahren mit dem Auto. War jetzt nicht so schlimm, weil die Lizenz deckte auch nur Gemeinden und Kreisstraßen ab. Und die Nutzung war auch nur zwischen 9 und 17 Uhr erlaubt. Das war jetzt natürlich nicht das, was wir brauchten. Und deswegen haben wir dem Mann gesagt, pass mal auf, wir stellen dir mal vor, was wir brauchen an Bedingungen und dann guckst du mal, ob du uns ein Angebot machen kannst. Und dann hat er eine Kalkulation gemacht. Also Basispreis für das Auto, 4 weitere User, 20%, also wir wollen aber Kinder abholen, Hund kostet 2 User. Der Janik, wenn er hier ist, weiß er warum, der saß nämlich auf den Haaren. Unbegrenzte Kofferraumnutzung und zwar Art und Menge des Transportgutes sind also frei zu wählen. Da war der Verkäufer wirklich sehr freundlich. Freie Wahl der Geschwindigkeit im Rahmen der erlaubten Geschwindigkeit natürlich. Da musste er sich haftungstechnisch natürlich sicher gehen. Wir haben eine Lizenzerweiterung gemacht, um Bundes- und Landstraßen, um die auch zu benutzen. Und auch eine unbegrenzte Einsatzzeit von 0 bis 24 Uhr und haben dann als Schmankerl noch kostenfrei dazu bekommen, dass das Licht bei Dunkelheit einzuschalten ist. Das war natürlich super. Ne? Also das ist genau das, was wir brauchten. 16.700 Euro fanden wir jetzt auch okay. Die Wartungskosten habe ich jetzt mal nicht aufgeführt. Die waren dann nochmal 20% pro Jahr, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Klingt bescheuert. Ist aber so. Denn der Preis von Software richtet sich nicht nach dem Funktionsumfang oder der Qualität oder dem Nutzen, sondern der richtet sich an ganz vielen Stellen nach externen Faktoren, für die die Software gar nichts kann. Zum Beispiel, für was möchte ich die eigentlich benutzen? Da kostet es plötzlich mehr, wenn ich irgendwas anderes damit machen möchte. Oder auf welche Hardware die läuft. Das ist mein Lieblingslizenzkonzept eigentlich. Also ich habe einen Server und möchte dann einen zweiten Prozessor einbauen, da kostet die Software mehr. Kann die Software eigentlich gar nichts für. Oder das Schlimmste, was Ihnen passieren kann als Geoportal-Betreiber, ist, dass Sie Erfolg mit Ihrem Geoportal haben. Weil da müssen Sie vielleicht 2, 3, 4 oder 100 oder 20 Rechner hinten hinterhängen und müssen diese ganzen Rechner bezahlen. Obwohl am Ende vorne im Browser ein Geoportal steht und nicht 20. Also ist eigentlich gar kein Mehrwert, außer dass es schneller geht vielleicht. Und das ist das, meiner Meinung nach, jetzt kommt nichts. Zeit vorbei? Ah. Jetzt kommt das, wie das mit freier Software funktionieren würde. Das ist jetzt keine richtige Pointe, weil klar ist, wo es drauf hinausläuft. Der Sinn von freier Software ist ja, dass solche Dinge letztlich keine Bedeutung haben, sondern ich habe den Preis für dieses Auto. Was ich damit mache, geht keinem was an. Das ist mein Auto und ich kann damit durch die Gegend fahren und kann tun lassen, was ich möchte. Warum das Fragezeichen hinter dem Preis? Warum kostet freie Software Geld? Weil es eben nicht frei ist, sondern weil es freie Rede ist, weil es andere Freiheiten sind. Und natürlich kostet freie Software Geld. Die muss gewartet, die muss gepflegt, der Server gleich. Die muss weiterentwickelt, die muss installiert, die muss betreut, die muss supportet werden, da muss geschult werden. Und das kostet Geld. Aber Mehr eben nicht. Ich kriege das Ding und ich kriege Software. Und darum geht es eben eigentlich um freie Software. Es geht um die Transparenz, das haben wir vorhin schon gehört, dass ich wirklich weiß, was ich kriege und auch nicht irgendwelche Stolperfallen habe in meiner bei meiner Software. Es geht um Flexibilität, dass ich die anpassen kann, dass ich machen und lassen kann und tun und lassen kann, was ich möchte mit dieser Software. Es geht um die Nutzbarkeit letztlich. Kann ich mit der Software das tun, was ich möchte und kostet das Geld oder kostet nichts, ist mir eigentlich egal, aber es soll erstmal das machen, was ich möchte. Ich glaube, dass die meisten Leute, die Software benutzen, vielleicht ganz viele von denen, die auch hier im Raum sind, sich für die 3 Rechte oder 4 Rechte eigentlich gar nicht interessieren. Die möchten die Software gar nicht anpassen, die möchten die auch nicht analysieren, die möchten die auch nicht weiterverkaufen. Die möchten die einfach benutzen für das, was sie wollen. Und das ist letztlich das, wo es bei freier Software drum geht. Nicht um die Lizenz direkt, sondern um diese Ziele, diese Rechte. Es gibt so eine Sache, die ich habe das mal halbfreie Software genannt, die immer wieder so aufkommt. Das ist Software zum Beispiel, die zwar irgendwie unter einer Free Software License veröffentlicht ist, das steht da irgendwo drin, viele Software ist ja unter gar keiner Lizenz veröffentlicht, aber es steckt eigentlich nichts da richtig dahinter. Es gibt eigentlich keine Community, das wird von einer Firma vertrieben, ich komme vielleicht irgendwie an den Download gar nicht dran, ich muss das irgendwie, kann mir das zuschicken lassen, ich muss mich irgendwie anmelden oder so. Die Software ist nicht frei zugänglich. Das heißt, es gibt eben kein Softwareprojekt. Das ist der große Unterschied zwischen echter freier Software, wie ich finde, und so halbfreier Software. Also nicht nur die Lizenz, sondern es gibt dieses Softwareprojekt. Die Leute, die hier sind, die hier ihre Projekte vorstellen, die damit forschen, damit arbeiten, sich was Neues ausdenken und das teilen möchten. Und das ist das, womit freie Software sich meiner Meinung nach definiert. Andere Sachen ist zum Beispiel, es gibt eine kostenpflichtige Vollversion, das ist jetzt per Zufall die Yacht von Paul Allen, dem Gründer von Microsoft, also eine der beiden Yachten. Es gibt aber auch eine reduzierte freie Version, die ich dann gnädigerweise irgendwo runterladen kann. Das ist auch nicht so richtig freie Software eigentlich. Das ist freie Software als Marketingtrick, aber das ist keine freie Software. Oder die Software ist zugänglich, kein Thema, aber Handbuch, Betriebsanleitung, Doku und andere Dinge kriege ich nur gegen Kohle. Auch nicht so richtig freie Software. Ne? Und das ist das, wo ich darauf hinaus will. Das heißt, freie Software, dabei geht es nicht nur um die Gewährleistung dieser Rechte, dieser Freiheiten 0 bis 3, sondern es geht darum, dass das auch mit Leben gefüllt ist, dass da ein Projekt hinter ist, dass sich Leute treffen, wie hier, und diese Software mit Leben füllen. Und das, was freie Software bezwecken möchte, diese Weiterentwicklung, dieses Einmischen können, diese Community, dass die funktioniert. Das ist so zum Beispiel so eine Sache, um die sich eben die OSGEO im Incubation-Prozess kümmert, zu gucken, ob die Lizenz drin steht, ist keine Kunst, sondern zu gucken, gibt es eine Community, gibt es Mailinglisten, gibt es einen Share, gibt es irgendwelche Organisationsstrukturen, das ist das, wo es darum geht, Qualität von freier Software zu gewährleisten. Und deswegen, wenn ihr freie Software macht, macht's ja richtig und jetzt viel Spaß auf der FOSRIS. Danke.